Am nächsten Morgen war Nelio sehr müde gewesen. Er hatte erklärt, dass er sich in den Schatten seines Baumes setzen und nicht gestört werden wollte. Auch sollten sie in seiner Nähe Prügeleien vermeiden und nicht zu viel Krach machen. Doch als er sich seinem Baum näherte, hatte er plötzlich gestutzt. Da saß jemand, den er noch nie gesehen hatte. Er war verärgert, dass sein Platz an dem Baum nicht respektiert wurde. Niemand außer ihm durfte da sitzen. Er ging zum Baum hin. Da entdeckte er, dass es ein Mädchen war, das da saß. Und sie war genauso weiß, genau so ein Albino wie Yabu Bata. Ich wartete auf eine Fortsetzung, die nicht kam. Nelio hatte seine Erzählung unterbrochen und war in Gedanken versunken. Dann sah er mich an. »Ich entsinne mich, dass ich dachte, es müsste etwas Wichtiges bedeuten«, sagte er. Und jetzt war seine Stimme schwach. Und ich dachte an die Wunden, die unter dem Verband schwarz wurden und stanken. »Ich dachte, es müsste etwas Wichtiges bedeuten«, fuhr er fort. »Erst hatte mir Yabu Bata den Weg zur Stadt gewiesen, und nun saß ein Mädchen in zerschlissenen Kleidern im Schatten unter meinem Baum. Ich dachte, es müsste etwas bedeuten, und das tat es ja auch.« Ich dachte plötzlich an meine Frau, die neue Teigmischerin, die keiner in der Nacht nach Hause begleitet hatte. Schon jetzt fühlte ich eine gespannte Erwartung, sie noch an diesem Abend wiederzusehen. »Ich sehe, dass du an etwas denkst, das dich froh macht«, sagte Nelio. »Wäre ich nicht so müde, würde ich dich gern erzählen hören.« »Du musst dich ausruhen«, sagte ich. »Dann werde ich dich ins Krankenhaus bringen.« Aber Nelio antwortete nicht. Er hatte die Augen schon geschlossen. Ich stand auf und verließ das Dach. Die sechste Nacht war vorüber. Die siebte Nacht. Kann man den Schritten eines Menschen anhören, dass er verliebt ist? Wenn das so ist, und das glaube ich, muss Merja gemerkt haben, dass mein Herz schon für sie glühte, als ich am zweiten Abend, an dem wir gemeinsam Donna Esmeraldas Brot backen sollten, in die Bäckerei kam. Heute, ein Jahr danach, denke ich manchmal, wenn alles anders gekommen wäre, wenn Nelio nicht gestorben wäre und ich meine Arbeit bei Donna Esmeralda nicht aufgegeben hätte, um als Chronist der Winde wiederzukehren, wären Maria und ich jetzt vielleicht ein Paar. Aber so ist es nicht gekommen. Und heute ist es nicht mehr möglich, da sie an einen anderen gebunden ist. Ich habe sie in der Stadt gesehen. Da hatte sie einen Mann dicht an ihrer Seite. Ich glaube, er verkaufte Vögel auf einem Markt, und ihr Bauch war sehr dick. Obwohl unsere gemeinsame Zeit kurz war, und obwohl ich nie erfuhr, ob meine Gefühle von Merja erwidert wurden, bewahre ich die Erinnerung an sie als die größte Freude meines Lebens. Eine Freude, die in sich auch den Keim der größten Trauer trug. Es war, als würde in meinem Leben etwas kulminieren in jenen Tagen und Nächten, als Nelio auf dem Dach des Theaters lag. Als ich zu ihm aufs Dach kam, nachdem ich die ersten Bleche in den heißen Ofen geschoben hatte, kam es mir so vor, als hätte er mich erwartet. Ging es ihm doch langsam besser? Die Wunden wurden immer schwärzer, und ich hielt den Atem an, während ich den Verband wechselte, da der Gestank schwer erträglich war. Aber vollzog sich vielleicht ein Heilungsprozess, der mir verborgen blieb? Ich befühlte seine Stirn und bekam die niederschmetternde Antwort. Sie war wieder heiß. Ich mischte Frau Muvolenes Kräuter mit Wasser, und er trank, aber mit immer größerer Anstrengung. Nachdem ich ihm einen neuen Verband angelegt hatte, half ich ihm, ein sauberes Hemd anzuziehen. Da es sehr warm war, nahm ich die Decke und legte sie wie ein zweites Kissen unter seinen Kopf. Er war sehr erschöpft, aber seine Augen waren bemerkenswert klar. Wieder war mir, als sähe er direkt durch mich hindurch. In dieser Nacht erzählte er von der Ankunft der Xidiana. Sie war es, die da gesessen hatte. Ihre Kleider waren zerschlissen, ihr Gesicht voller Brandwunden, die sie sich von der starken Sonne zugezogen hatte, und sie war also ein Albino. Als sie Nelio kommen hörte, hatte sie sich rasch zu ihm umgedreht. »Was machst du an meinem Platz unter dem Baum?« hatte Nelio gefragt. »Ein Schatten ist kein Haus, das jemandem gehören kann«, hatte die Xidiana geantwortet. »Ich will hier sitzen bleiben.« In seiner ganzen Zeit auf der Straße war Nelio noch nie so provoziert worden wie von der Xidiana. Gleichzeitig hatte er den Eindruck, sie sei unsicher, vielleicht auch schwach. Er hockte sich ein Stück von ihr entfernt hin und fing an, mit ihr zu reden. »Wie heißt du?« »Deolinda.« »Woher kommst du?« »Vom selben Ort wie du, von nirgendwo.« »Was machst du hier?« »Ich will hier bleiben.« Hier waren sie von Nascimento unterbrochen worden, der von seinem Platz auf der Ladefläche des rostigen Lastwagens aus, den er gerade für dessen Besitzer bewachte, das Mädchen unter dem Baum entdeckt hatte. Unter lautem Geschrei kam er herbeigerannt. »Was macht die Xidiana hier? Weißt du nicht, dass eine Xidiana Unglück bringt?« »Ich bringe kein Unglück«, erwiderte das Mädchen und stand auf. »Du musst hier weg«, schrie Nascimento und stürzte sich mit erhobenen Fäusten auf sie. Nelio hatte es nicht geschafft einzugreifen, das war aber auch nicht nötig. Die Xidiana hatte blitzschnell reagiert und Nascimento zu Fall gebracht. Völlig überrumpelt lag er da und betrachtete Deolinda, die über ihn gebeugt stand. »Ich bringe kein Unglück«, sagte das Mädchen. »Ich kann jeden niederschlagen. Ich will hier bleiben.« »Wir können hier keine Xidiana gebrauchen«, sagte Nascimento und kam auf die Füße. »Sie heißt Deolinda«, sagte Nelio. »Geh zurück zum Lastwagen. Sie ist stärker als du.« Nascimento zog ab. Nelio sah, dass er die anderen oben auf der Ladefläche zusammentrommelte. Keiner von ihnen würde einen Albino im Rudel haben wollen. Er selber meinte auch, es wäre besser, sie würde verschwinden. Die Gruppe durfte nicht zu groß werden, sonst würde er die Kontrolle verlieren, und das Rudel würde seinerseits die Kontrolle über sich selbst verlieren. »Du hast dich auf meinen Platz gesetzt«, sagte er. »Das ist verboten. Geh hier weg. Wir können kein Mädchen unter uns brauchen. Du kannst nichts, was wir nicht selber können.« »Ich kann lesen«, sagte Deolinda. »Ich kann viele Sachen.« Nelio war überzeugt, dass sie log. Er ging zur Hauswand und deutete auf ein Wort, das jemand in die Mauer geritzt hatte. »Was steht da?«, fragte er. Deolinda kniff die Augen zusammen, die im starken Sonnenlicht schmerzten. »Terrorista.« Nelio, der nicht lesen konnte, sah ein, dass er nicht in der Lage war zu sagen, ob das stimmte. »Bloß weil die Buchstaben so groß sind, kannst du lesen«, sagte er ausweichend. Er hob ein zerrissenes Stück Zeitung von der Straße auf. »Lies das«, sagte er und reichte Deolinda das Papier. Sie hielt es dicht vor die Augen und fing an zu lesen. »Eine Anzahl von Kindern soll die Möglichkeit bekommen, in einem großen Haus zu wohnen. Aus niemands Kindern sollen die Kinder aller werden.« Sie buchstabierte sich weiter durch den Text. »Eine europäische Organisation wird Geld für das Projekt geben.« Widerstrebend sah Nelio ein, dass Deolinda tatsächlich lesen konnte. Er erkannte, dass sie einen klugen Kopf hatte, obwohl sie weiß war und mit eitrigen Brandwunden bedeckt. Trotzdem zögerte er, ob man ihr erlauben sollte, im Rudel zu bleiben. Vielleicht war es wahr, dass ein Albino Unglück brachte. Das größte Problem war jedoch ein ganz anderes. Sie war ein Mädchen. Nur wenige Mädchen lebten auf der Straße. Oft waren sie schlechter dran als die Jungen. Er spürte, dass er allein sein musste, um nachzudenken. »Geh jetzt«, sagte er. »Besorg zwei Brathähnchen, zeig, was du kannst, dann werde ich mich entscheiden.« Deolinda ging. Sie trug eine kleine Tasche aus gewebten Bastbändern über der Schulter. Das Kleid hing in Fetzen. aber sie bewegte sich, als könne sie jederzeit in einen Tanz verfallen. Nelio setzte sich an seinen Platz im Schatten unter dem Baum. »Was hätte Kosmusch getan?« dachte er. Er versuchte, Kosmusch vor sich zu sehen, an Bord eines Schiffes, in weiter Ferne, ganz nah bei der Sonne. Er versuchte, seine Stimme zu hören. Am Morgen des folgenden Tages war Deolinda wiedergekommen. Nelio entdeckte sie, als sie wieder unter seinem Baum saß. Als er zu ihr hinkam, holte sie zwei Brathähnchen aus ihrer Tasche. »Wo hast du die her?« fragte er. »Ein Botschafter hat in seinem Garten ein großes Essen gegeben. Ich bin über zwei Zäune geklettert und in die Küche gegangen, als keiner auf mich geachtet hat.« Er kostete von einem der Hähnchen. »Zu wenig Piripiri«, meinte er. Deolinda öffnete ihre Tasche und kramte ein kleines Glas heraus. »Piripiri«, sagte sie. Das Rudel hatte sich vorsichtig genähert. Nelio teilte die beiden Hähnchen unter ihnen auf. Nascimento wollte seinen Anteil zunächst nicht annehmen, doch schließlich schnappte er sich ihn und setzte sich ein Stück abseits. Von diesem Moment an war Deolinda eine von ihnen. Nelio erinnerte sich daran, wie Kosmusch ihn gefragt hatte, zu wem er gehörte, und dass er von diesem Moment an einer der ihren gewesen war. Nun hatten sie Deolinda aufgenommen, und Nelio wusste, jetzt war das Rudel komplett. Es würde kein neues Mitglied dazukommen, ohne dass erst ein anderes verschwand. Als die Hähnchen verzehrt waren, rief er Nascimento näher heran. Deolinda gehört von jetzt an zu uns. Das bedeutet, dass keiner sie schlagen darf, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen. Da sie neu ist, wird sie nur den halben Anteil von unserem Geld bekommen. Wenn wir finden, dass sie es verdient, wird sie genauso viel bekommen wie wir anderen. Es darf sie auch keiner Xidianer nennen, es sei denn, sie selbst ist einverstanden. Deolinda darf andererseits nicht den Umstand ausnutzen, dass sie ein Mädchen ist. Sie soll genauso sein wie wir anderen. Nelio sah sich um, ob jemand etwas sagen wollte. »Was sollen wir mit ihr?« sagte Nascimento. »Sie ist weder schwarz noch weiß, und sie bringt Unglück.« Zum allgemeinen Erstaunen war es Tristeza, der Nascimentos Bemerkung kommentierte. »Das ist vielleicht gut so. Wenn sie mit uns zusammen ist, ist sie eine Xidiana. Wenn sie mit Weißen zusammen ist, ist sie weiß. Sie kann eine von denen sein und eine von uns.« »Eine gute Antwort«, sagte Nelio. »Bald hast du dir deine Turnschuhe verdient.« Es dauerte nicht lange, bis Nelio feststellte, dass er recht daran getan hatte, Deolinda in das Rudel aufzunehmen. Sie war gut im Betteln. Sie hatte einen Sinn für die Möglichkeiten, die verschiedene unerwartete Situationen auf der Straße boten. Außerdem konnte sie kämpfen und sich verteidigen. Bald wagte keiner, sie anzugreifen, ohne zu riskieren, dass sie sich als die Stärkere erwies. Nur Nascimento zeigte offen, wie sehr er ihre Anwesenheit missbilligte. Es dauerte lange, bis Nelio eine Vorstellung davon bekam, was Deolinda hinaus auf die Straße getrieben hatte. Wenn er sie fragte, zischte sie nur zur Antwort, das ginge keinen was an. Erst als er ihre Basttasche öffnete, während sie schlief, und darin das Foto eines Mannes und einer Frau fand, begann er zu ahnen, was dahinter steckte. Das Gesicht des Mannes war ausgelöscht. Mit einem Nagel oder einem Stein hatte man die Gesichtszüge weggekratzt. Nelio legte das Foto zurück und schämte sich, dass er die Tasche geöffnet hatte. Als Nelio eines Abends auf dem Heimweg zu seinem Standbild war, fiel ihm auf, dass Deolinda ihm folgte. Sein erster Impuls war, stehen zu bleiben und sie zu den anderen zurückzuschicken. Dann erkannte er, dass er jetzt die Möglichkeit hatte, herauszufinden, was sie auf die Straße getrieben hatte. Als sie den kleinen Marktplatz erreichten, der jetzt verlassen dalag, abgesehen von den schlafenden Nachtwächtern und dem Mann, der Hühnerschenkel vom Kohlenfeuer seiner Tonne verkaufte, setzte er sich an den Fuß des Standbilds. Theolinda war an der Straßenecke stehen geblieben und versuchte, sich im Schatten zu verstecken, aber er rief ihr zu, er hätte sie gesehen. »Ich wollte sehen, wo du wohnst«, erwiderte sie und sah ihm starr in die Augen. »Du kannst mir dein Leben lang folgen, aber du wirst nie erfahren, wo ich wohne.« »Warum nicht?« »Weil ich plötzlich einfach verschwinde.« »Das will ich sehen.« Nelio nickte. »Wenn ich verschwinde, ohne dass du es merkst, was gibst du mir dafür?« Plötzlich zog sie sich einen Schritt zurück. »Ich will nicht Xogo Xogo machen.« Nelio wurde verlegen. Er wusste, was Xogo Xogo war. Aber er hatte es nie gemacht. Ihm war klar, dass er noch nicht erwachsen genug war, um auch nur Lust darauf zu haben. »Ich will nur wissen, woher du kommst. Nichts weiter.« Er sah, dass sie überlegte. Dann nickte sie. »Du kannst nicht verschwinden, ohne dass ich es merke. Deshalb verspreche ich dir eine Antwort auf deine Fragen. Dreh dich um und schließ die Augen, halt dir die Ohren zu. Zähl bis 10.« Sie drehte sich um, schloss die Augen und fing an zu zählen. Rasch öffnete Nelio die Luke und schlüpfte in das Pferd. Durch ein Loch neben der Mähne konnte er sie sehen. Sie zählte zu Ende und drehte sich um. Der Platz war leer. Es gab keine Stelle, an der er sich versteckt haben könnte, ebenso wenig, wie er es geschafft hätte, zur Straßenecke zu rennen und sich aus dem Staub zu machen. Nelio versuchte, Deolindas Gedanken zu erraten, indem er ihr Gesicht studierte. Er ahnte, dass sie vor einem Rätsel stand. Dann trollte sie sich. Nelio wartete, bis er sicher war, dass sie den Platz verlassen hatte. Rasch kroch er wieder aus der Luke und rannte durch die nächtlich leeren Straßen, den kürzesten Weg, den er kannte, bis er das Gebäude des Justizministeriums erreichte, wo das übrige Rudel schon im Schlaf lag. Er setzte sich unter seinen Baum und wartete. Als er sie kommen sah, erhob er sich und ging ihr entgegen. Sie wich zurück, als sie ihn bemerkte. »Ich bin verschwunden und ich bin zurückgekommen«, sagte er. Er streckte ihr die Hand hin. »Fass sie an. Sie ist warm. Es ist kein Schemen oder Geist, der vor dir steht.« Vorsichtig berührte sie seine Hand mit den Fingerspitzen. »Die Menschen schlafen viel zu viel«, sagte Nelio. »Lass uns die Nacht zum Reden nutzen.« Er nahm sie mit in den botanischen Garten, der sich am Hang unterhalb des Krankenhauses ausbreitete. Ihr Gesicht war sehr weiß. Nelio sah ihr zerschlissenes Kleid und dachte, sie müssten bald Geld sammeln, damit sie sich ein neues kaufen könnte. Er musste keine Fragen stellen. Sie begann von selber, von ihrem Leben zu erzählen. Er ahnte, dass es für sie eine Erleichterung war, und hörte sich aufmerksam an, was sie zu berichten hatte. Geboren war sie in einem der ärmsten Vororte, wo ein Gewimmel von Schuppen und elenden Hütten die morastartige Müllhalde der Stadt umgab. Sie war zur Welt gekommen und sie war ein Albino. Ihr Vater hatte sich geweigert, sie anzusehen. Er hatte ihre Mutter beschuldigt, das Kind mit einem toten Mann gezeugt zu haben, den sie nachts heimlich auf einem Friedhof getroffen hatte. Dann hatte er sie aus dem Haus gejagt. Doch die Mutter hatte sie nicht getötet, sie nicht erstickt und im Müll verscharrt, um zu ihrem Mann zurückzukehren. Mit ihrer Tochter war sie zu einem Dorf aufgebrochen, das viele Tageswanderungen weit von der Stadt entfernt lag. Dort hatte sie eine Schwester, und da konnten sie wohnen. Als sie gehen gelernt hatte und schon 4 Regenzeiten hinter ihr lagen, wurde ihr ernstlich bewusst, dass sie anders war. Aber gerade da, als sie ihre Mutter vielleicht mehr denn je gebraucht hätte, wurde diese von einem Wahn befallen, von dem sie nicht einmal der berühmte Curandero, den man aus einem anderen Dorf hatte kommen lassen, befreien konnte. Sie verweigerte jedes Essen, wollte ihre Haare nicht mehr flechten und fing an, ohne Kleider im Dorf herumzulaufen. Schließlich hatte ihre Schwester sie in einer Hütte eingesperrt und die Tür zugenagelt. Zwischen den Latten in der Wand reichten sie ihr Wasser hinein. Da drinnen war sie dann auch gestorben, nachdem sie sich eines Nachts mit einem spitzen Splitter von einem der Bambusrohre, die das Dach trugen, die Augen ausgestochen hatte. Deolindas letzte Erinnerung an ihre Mutter waren ihre Hände, zwischen den Latten der Hüttenwand herausgestreckt. Es war, als wäre das alles, was von ihr übrig geblieben war. Zwei leere Hände, rastlos gerungen. Später, als die Mutter tot war, hatte die Schwester sich verändert. Sie hatte Deolinda den Tod ihrer Schwester vorgeworfen. Das Mädchen war oft verprügelt worden und hatte manchmal nichts zu essen bekommen. Sie hatte zu verstehen versucht, warum sie anders war. Aber keiner hatte darauf eine Antwort gewusst. Deshalb glaubte sie dann schließlich auch, sie trüge all die Schuld, die man ihr aufbürdete. In ihr hätten die Ahnen ihre Untaten versammelt, und sie hätten Deolinda dazu ausersehen, sie zu tragen. Sie hatte begriffen, dass im Dorf kein Bleiben für sie war, und als einziger, der ihr helfen könnte, fiel ihr der Vater ein. In einer Nacht, als alle schliefen, hatte sie das Dorf verlassen, für immer. Als sie in der Stadt das Haus ihres Vaters aufgespürt hatte, am Rand der stinkenden Müllhalde, hatte er sie mit einem Stock weggejagt und ihr verboten, jemals zurückzukommen. Danach waren ihr nur die Straßen der Stadt geblieben. Viele Male hatten Nonnen sie in ein Kinderheim mitgenommen, aber sie war nie länger als ein paar Tage geblieben. »Ich möchte, dass du mir beibringst, wie man verschwindet«, sagte Deolinda. »Das kann ich nicht«, erwiderte er. »Ich weiß selber nicht, wie ich es mache. Sage mir lieber, wieso du bei uns sein wolltest.« Lange blieb sie stumm. Nelio merkte, dass sie zögerte. Er schloss die Augen, um ein wenig auf der Bank zu schlummern, während er wartete. Mit einem Ruck wurde er wach, als sie seine Schulter berührte. »Du hast geschlafen«, sagte sie. »Ich warte nicht gern auf etwas«, sagte Nelio. »Statt zu warten, mache ich etwas anderes. Jetzt habe ich geschlafen.« »Kosmusch ist mein Bruder.« Er war völlig perplex. Lange dachte er darüber nach, was sie gesagt hatte. Sollte das wirklich wahr sein? »Er hat gesehen, wie mein Vater mich mit einem Stock wegjagte. Damals wohnte er noch zu Hause. Dann fing mein Vater an, auch ihn zu schlagen. Er kam in die Stadt, er wurde der Anführer von denen, die da drüben auf der Treppe schlafen. Manchmal haben wir uns heimlich getroffen. Er sagte, ich könnte herkommen, wenn er selber auf die Reise gegangen wäre. Er war es auch, der mir das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht hat. Aber er konnte nicht wissen, dass ich dich aufnehmen würde. Er hat gemeint, du würdest es tun.« Nelio dachte weiter über die bemerkenswerte Neuigkeit nach. »Hat sich Kosmusch auf die Reise begeben, damit du zu uns kommen konntest?« »Schon möglich.« Sie verließen den botanischen Garten und krochen durch dasselbe Loch, durch das sie gekommen waren. Dann ging er heim zu seinem Standbild. Er dachte an das, was Deolinda erzählt hatte. Als er in das Standbild gekrochen war und den Kopf an das linke Hinterbein des Pferdes gelehnt hatte, konnte er nicht einschlafen, obwohl es schon spät in der Nacht war. Er dachte zurück an das Leben, das er geführt hatte, bevor die Banditen aus der Nacht geschlichen kamen und das Dorf in Brand steckten. Es war, als würde er von einem unsichtbaren Wind in die Zeit zurückgesogen. Plötzlich füllte sich der Bauch des Pferdes mit Geistern, die Erinnerungsbilder über ihm ausstreuten. Er wurde von großer Trauer überwältigt, so groß, dass sie für seinen mageren Körper fast zu schwer zu tragen war. Es war früher Morgen. Die trockene Erde staubte vor der Hütte. Seine Mutter stampfte Korn, und sie sang. Er erwachte auf der Bastmatte im Dunkel der Hütte. Der Duft von brennendem Holz dringt durch die Öffnung. Der Duft von brennendem Holz, der ihn jeden Morgen daran erinnert, dass er noch einen Tag leben wird. Als er in das starke Sonnenlicht hinaustritt, sieht er, dass das alles wahr ist. seine Mutter, die den schweren Stock in den Mais stößt, seine neugeborene Schwester, die auf ihrem Rücken hängt. Er erhob sich drinnen im Pferd und stellte sich aufrecht hin mit dem Kopf im Brustkorb des Reiters. Ihm war, als wäre das Pferd lebendig. Er dachte, er müsse sehr bald nach Hause zurückkehren. Er musste erfahren, was geschehen war, wer noch lebte, wer tot war. Die Zeit, die darauf folgte, sollte Nelio als eine Zeit in Erinnerung behalten, in der er nie tanzte und nicht einmal lächelte. Er konnte nicht verbergen, dass er düster gestimmt war, und sah auch keinen Sinn darin, es zu versuchen. Oft war er gereizt, weil er ständig gestört wurde von Nascimento, der dauernd von einer Prügelei zur anderen unterwegs war, von Tristezza, der jeden Tag kam und fragte, woran er jetzt denken solle und wann er endlich seine Turnschuhe kaufen dürfe. Nelio konnte aufbrausen und zornig werden, und hinterher war er noch deprimierter beim Gedanken daran, dass er etwas getan hatte, was Kosmusch immer fremd gewesen war. Deolinda, die merkte, dass er seine Ruhe haben wollte, versuchte, ihn zu schützen. Wenn möglich, scheuchte sie das Rudel weg und sorgte stets dafür, dass Nelio etwas zu essen hatte, ohne dass er selber in den Müllhaufen herumstochern und nach Essensresten suchen musste. Endlich, eines Nachts war ihm klar geworden, dass er etwas gegen seine schlechte Laune unternehmen musste. Er konnte nicht Anführer des Rudels bleiben, wenn er dauernd ungeduldig und gereizt war. Aber verlassen konnte er sie ebenso wenig, denn er hatte Kosmusch ein Versprechen gegeben. Außerdem wäre keiner von den anderen in der Lage, die Führung zu übernehmen. Nur Deolinda käme für ihn in Frage, aber das würde nicht gehen. Ein Albino und obendrein ein Mädchen könnte eine Gruppe wilder Straßenkinder nicht führen. Am nächsten Tag versammelte er sie auf der Rückseite der Tankstelle um sich. »Ich hatte in letzter Zeit viel zu überlegen. Es war schwierig, weil ihr ständig Krach gemacht habt. Aber ab heute wird alles anders. Ich werde nicht mehr so oft allein im Schatten unter dem Baum sitzen.« Seine Worte zeigten die erhoffte Wirkung. Er sah, dass sie erleichtert waren. Um zu unterstreichen, dass er wieder der Alte war, ordnete er an, dass alle besonders viel arbeiten sollten und möglichst wenig Siesta machen. Für das Geld, das sie zusammenbrachten, durfte sich Tristezza in einem Schuhladen ein paar Turnschuhe aussuchen. Außerdem würde Deolinda ab sofort den gleichen Anteil bekommen wie alle anderen, und sie würden ihr ein neues Kleid kaufen. »Dass wir in Fetzen herumlaufen, ist eine Sache«, sagte Nelio. »Aber Deolinda ist ein Mädchen. Sie muss ordentlich angezogen sein. Du musst dich allerdings gründlich waschen, bevor du das neue Kleid anziehst. Und das alte Kleid sollst du behalten. Das sollst du tragen, wenn du in den Mülltonnen nach Essbarem suchst.« Einige Tage später marschierte Tristezza hoch erhobenen Hauptes in einen Schuhladen. Und als er herauskam, hatte er ein paar weiße Turnschuhe an den Füßen. Am gleichen Nachmittag kaufte sich Deolinda ein neues Kleid. Es war rot und hatte weiße Borten an den Ärmeln. »Ich dachte, alle düsteren Gedanken ließen sich verjagen«, sagte Nelio schließlich, als die Dämmerung schon nahte, am Morgen des achten Tages. »Aber ich habe mich getäuscht. Denn ein paar Tage später passierte etwas, das zur Folge hatte, dass Deolinda verschwand und nie mehr zurückkehrte. Außerdem fing Alfredo Bomba an, sich komisch zu benehmen.« Nelio brach ab, als hätte er plötzlich zu viel gesagt. »Alfredo Bomba?« sagte ich und versuchte, ihm weiterzuhelfen. Schließlich, als ich schon fürchtete, er wäre eingeschlafen, machte er den Mund wieder auf. »Alfredo Bomba fing an, sich komisch zu benehmen. Und dann geschah all das, was dazu führte, dass du mich gefunden und hierher aufs Dach gebracht hast. Da wurde mir klar, dass wir uns dem Ende der Geschichte näherten. Jetzt würde ich erfahren, was in jener Nacht in dem leeren Theater vorgefallen war. Nilju lag mit geschlossenen Augen da. Ich hatte einen Becher Wasser neben die Matratze gestellt. Vorsichtig stand ich auf, um hinunter in den Hof zu gehen und mich zu waschen. Ich würde auch meine Kleider waschen, die schon angefangen hatten zu riechen. Da ergriff Nilju wieder das Wort. Er sprach mit geschlossenen Augen. »Es ist nicht leicht zu sterben«, sagte er. »Das ist das Einzige, was uns keiner im Voraus beibringen kann.« Mehr sagte er nicht. Als ich die Wendeltreppe hinunterstieg, hatte ich Angst. Ich konnte die Gedanken nicht mehr wegschieben, konnte mich selbst nicht mit falschen Hoffnungen betrügen. Nilju würde da oben auf dem Dach sterben. Er hatte es die ganze Zeit gewusst.